Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
So werdet ihr reich, haben wir uns als Titel für eine neue Ausgabe von Echtgeld TV überlegt. Und dazu herzlich willkommen aus Berlin. Und wir wollen euch das so konkret und zum sofort anfangen erklären. Denn ihr habt wahrscheinlich selber schon entdeckt, so irgendwie auf dieses Thema Rente kann man sich nicht wirklich verlassen. Und was Politiker in den letzten Jahrzehnten, muss ich leider sagen, zum Thema Altersvorsorge so zustande gebracht haben, da reicht eigentlich auch die Anmoderation dieser Sendung schon aus, um zu sagen, das war eben nichts. Deswegen setzt ihr hoffentlich auch auf Eigenverantwortung und wisst schon, dass ihr anfangen müsst, dass ihr loslegen solltet. Und wir wollen euch einen Weg zum in der Tat Reichwerden zeigen. Wir wollen euch das in der ersten Folge mit zwei verschiedenen Produkten, ja, Finanzprodukte gibt es eben, zeigen. Und wir haben dabei aber noch eine sehr, sehr negative Nachricht, denn ihr werdet es hier in diesen Sendungen, die wir machen, nicht auf der Überholspur schaffen. Ihr werdet hier nicht schnell reich werden, sondern ihr müsst Zeit mitbringen. Es gibt viele Leute, die euch schnell reich werden versprechen. Viele davon sind dann auch schnell wieder verschwunden. Mein Freund, Investor und Bestsellerautor Christian W. Röhl und ich, mein Name ist Tobias Kramer, wir machen das Ganze schon ein bisschen langsamer. Wir cruisen da quasi so durch und wir wollen euch mal auf eine Fahrt mitnehmen, wo wir euch zwei Investmentmöglichkeiten zeigen, die es verhältnismäßig einfach machen, in der Tat reich zu werden. Voraussetzung dafür ist eine hohe Kontinuität, denn wir reden über Börseninvestments, um die es hier eben geht. Wir reden darüber, dass da auch Rückschläge zugehören, die ihr durchhalten müsst. Und so viel Ehrlichkeit gehört dann eben auch dazu. Ihr werdet nicht umhin kommen, gerade bei Gehaltserhöhungen, das eine oder andere Prozentpünktchen oberhalb dessen, was ihr euch vielleicht so vorstellt, in einen Sparplan für Investmentfonds in ETFs zu stecken. Und darum geht es hier unter anderem bei Echtgeld TV. Wir haben viele, viele andere Sendungen, aber gerade an die von euch, die uns zum ersten Mal zuschauen, herzlich willkommen. Das ist eine Folge gerade für Einsteiger, für Investmentanfänger. Und ganz wichtig, Christian, wenn wir über das Thema investieren reden, ist ja etwas, dass auch wir Dinge hier sagen, wo wir für Risiken aber persönlich nicht haftbar zu machen sind, wir nur mit auf den Weg geben können, dass wir auch in 1, 3 und 5 Jahren, wenn es unsere Gesundheit und unser sonstiger Zustand zulässt, auf jeden Fall noch für Fragen und auch Kritik an unseren Vorschlägen zu greifen sind.
Ja, vor allen Dingen für Fragen und für Interaktion, aber nicht Beratung, denn das ist eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns hier aus über Investmentthemen und was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür, wie Tobias schon gesagt hat, keine Haftung übernehmen. Übrigens auch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr bei uns in der Echtgeld-TV-Lounge findet. www.echtgeld.tv. Dort könnt ihr euch anmelden, kostenlos. Und die großartigen Charts, die ihr gleich sehen werdet, nochmal in Top-Qualität herunterladen. Und zu einer solchen Sendung gehört natürlich auch ein Partner, ein Sponsor, vor allem aber ein Depotpartner. Die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, das ist der Scalable Broker, wo wir uns entschieden haben für das Depotmodell Prime Broker, was nichts anderes heißt, als ihr zahlt 2,99 im Monat im 12-Monats-Abo und dann könnt ihr unbegrenzt handeln, investieren, vor allem aber besparen. Darum geht es heute insbesondere. Über 2000 ETFs stehen zur Auswahl, über 7000 einzelne Aktien und über 2 dieser ETFs werden wir heute ein bisschen näher sprechen. Aber zunächst mal wollen wir nochmal ganz allgemein über das Thema Investieren in Aktien sprechen. Aktien sind ja nichts anderes als unternehmerische Sachwerte. Ihr seid Miteigentümer des Unternehmens, partizipiert also einerseits an dem, was das Unternehmen an Gewinnausschüttungen auskehrt, die sogenannten Dividenden, andererseits seid ihr natürlich auch beteiligt, wenn sich der Wert des Unternehmens erhöht. Und dabei ist ganz wichtig, dass man eines nicht verwechselt, nämlich den Wert, der langfristig geschaffen wird, und auf der anderen Seite der Preis, der sekündlich an der Börse ermittelt wird und der ziemlich aufgeregt hin und her schwanken kann. Und deswegen habt ihr zwar viele Risiken, aber Tobias, es gibt auch für Anlegerinnen und Anleger einen richtig guten Freund, insbesondere dann, wenn man breit gestreut investiert ist, nämlich die Zeit.
Genau. Und die sorgt dafür, dass ihr über längere Zeiträume eben kaum etwas falsch machen könnt. Natürlich berücksichtigen wir auch auf unseren Grafiken den auf Investmentinformationen immer ganz wichtigen Hinweis, dass Entwicklungen aus der Vergangenheit kein Indikator und keine Prognosesicherheit für die Zukunft bedeuten. Es gibt auch an der Börse Phasen, wo es über längere Zeiträume, und wir werden gleich ein paar davon auch sehen, durchaus mal holpriger zugehen kann. Aber was ihr an dieser im ersten Moment möglicherweise komplizierter anmutenden Grafik erkennen könnt, wenn ihr das Video guckt, den Podcast-Zuhörern, wenn wir es hoffentlich so verständlich auch erklären, ist, dass über lange Zeiträume in der Vergangenheit keine Verluste aufgetreten sind. Ich will nicht der Versuchung erliegen, hier von Wahrscheinlichkeiten zu sprechen, denn die berechnen sich ein bisschen anders. Aber wir können in der Vergangenheit, und wir sind hier bis 1971 zurückgegangen, sehen, dass bei einer Ansparzeit, die zum Beispiel nur 12 Monate betrug, schon in 71% aller seit 1971 berechneten 12-monatigen Ansparzeiten ein positives Ergebnis herauskam. Der Umkehrschluss, Christian, ist allerdings auch, dass in 29% dieser Fälle ein negatives Ergebnis herauskam, was auch ordentlich war.
Ja, und dazu kommt ja noch, dass die Spanne der Ergebnisse, wenn man nur 12 Monate lang jeden Monat beispielsweise 100 Euro in globale Aktien, zum Beispiel in den legendären MSCI World ETF gesteckt hat, dass dann die Abweichungen nach oben und nach unten, die Ausschläge, ziemlich groß waren. Also wenn man das beste Jahr erwischt hat, da war man bei einem Plus von 70%. Wenn man den schlechtesten 12-Monats-Zeitraum erwischt hat, war man bei einem Minus von fast 50%. Also ganz kurzfristig sind die möglichen Ergebnisse eines Aktieninvestments entweder ganz super oder ganz schlecht. Aber wenn man jetzt beispielsweise sagt, also wir nähern uns mal so, also ein bisschen mehr Geduld bei 5 Jahren beispielsweise, dann ist das beste Ergebnis plötzlich nur noch etwa 25% PA, das schlechteste Ergebnis etwas besser als minus 20% PA, und immerhin hat man schon eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass man in der Vergangenheit empirisch einen Gewinn gemacht hätte. Und dann, je weiter man auf dem Zeitstrahl nach rechts geht, je länger man anlegt, umso mehr schmilzt der Abstand zwischen dem besten und dem schlechtesten Ergebnis zusammen. Es läuft ein bisschen auf den Durchschnitt, und gleichzeitig umso weiter steigt die empirische Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich Geld verdient hat am Ende. Und wenn man das Ganze 19 Jahre gemacht hat beim MSCI World, jeder mögliche Zeitraum von 19 Jahren im Sparplan jeweils monatlich, hat man mit diesem Sparplan nominal nie Geld verloren.
Aber jetzt müssen wir auch daran denken, dass wir unsere Abonnenten, über 50.000, darum gebeten haben, gerade auch Menschen aus ihrem Umfeld Bescheid zu geben, nach dem Motto, du willst doch die ganze Zeit schon anfangen, jetzt leg doch mal los. Und Christian, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in unserer Selbstverständlichkeit mit bestimmten Begrifflichkeiten auch dann aufhalten, sondern ein paar dann auch erklären. Wir reden selbstverständlich von einem MSCI World. Das ist ein weltweit investierender Index, in dem Aktien zusammengestellt werden. Wir werden gleich über zwei andere solche Indizes sprechen und die auch vorstellen. Und in der Darstellung steht hier auch etwas drin, NETTA, das steht für Net Total Return. Das ist so eine Simulation, wo man auch eine Steueranrechnung von Ausschüttungen mit simuliert. Aber
nein, das ist keine Simulation, lieber Tobias, sondern das ist der reale Index. Auf genau den beziehen sich nämlich die ETFs, die ihr zum Beispiel beim Scalable Broker auf diesen MSCI World Index kaufen könnt.
Und dann haben wir noch ein Wort nach der Korrektur, danke dafür, was wir aber auch noch mal kurz erklären müssen. Für uns ist das Wort ETF in der Tat Sprachgebrauch. Es steht für Exchange Traded Funds und da hat Christian auch noch ein paar Erklärungen für.
Ja, es sind nichts anderes als börsengehandelte Indexfonds. Das Schöne ist also, ihr könnt diese Fonds kaufen und verkaufen, wie eine einzelne Aktie, wie jedes börsennotierte Wertpapier. Wenn ihr schon mal ansonsten Fonds gekauft habt in der Bankfiliale, dann muss man die bisweilen von der Kapitalanlagegesellschaft erwerben. Das dauert ein paar Tage. Da gibt's dann auch noch einen Ausgabeaufschlag. Und wenn man die Dinger dann wieder loswerden will, dann gibt man sie an die Kapitalanlagegesellschaft zurück. Das kostet in der Regel dann keine Gebühren, weil die hat man ja schon vorher bezahlt. Aber es dauert auch wieder ein paar Tage. Vergesst das alles. Ausgabeaufschläge, Rückvergütungen, das ganze Zeug, sondern ihr könnt ETFs wie einen ganzen Korb von Aktien nur mit einer einzigen Order, einer einzigen Wertpapierkennnummer, einem einzigen Wertpapier handeln.
Und was wir euch auch zeigen wollen, ist so ein bisschen das Thema Licht und Schatten bei einer solchen Anlage und auch die wurde simuliert hier auf Basis der Ergebnisse des MSCI World Net Total Return in Euro dann auch umgerechnet und auch mit einer realistischen Gebühr. Wir werden auch über Gebühren hier regelmäßig sprechen, euch aufzuzeigen. Und wenn ihr die Grafik vor euch habt, dann seht ihr zwei lange Linien. Die eine beginnt in 1981, die andere beginnt in 1991. Und das hat den Hintergrund, dass wir ja um einen 10-Jahres- oder 20-Jahres-Ansparzeitraum simulieren zu können oder dann eben auch die Ergebnisse abzutragen, eben genau diese Zeit brauchen. Folglich können wir hier vorstellen, was sind eigentlich annualisierte Renditeergebnisse, wenn man zum Beispiel in 1971 begonnen hat und für jeden Zeitpunkt auf der Grafik könnt ihr quasi das Jahr 10 Jahre davor nehmen und seht dann, wie für dieses Jahr bei Einzahlungen, die 10 Jahre früher und 10 Jahre dann eben auch durchgängig gehandhabt wurden, das Ergebnis aussieht. Und da sieht man zumindest mal beim Jahr 2003 zu Beginn des Jahres und vor allen Dingen im Jahr 2009 bei der 10-Jahres-Ansparzeit etwas, was wir natürlich gar nicht gerne haben, aber was auch über diesen noch verhältnismäßig kurzen Zeitraum passieren kann, nämlich negative Renditen.
Was wir hier im Grunde machen, ist, wir nehmen aus diesem Renditetrichter, den wir euch eingangs gezeigt haben, in Rot und Grün für diejenigen, die es vor sich haben, zwei Säulen heraus, zwei Zeiträume, nämlich einmal die 10-jährigen und einmal die 20-jährigen Sparpläne und tragen sie alle auf der Zeitachse ab und die besten Renditen über 10 Jahre beispielsweise 20%, das ist dann das, was oben im grünen Balken war und die schlechtesten eben -10 über 10 Jahre, das ist das, was unten im roten Balken war. Und ja, und es gibt nun mal die historische Situation, dass wenn man seinen 10-Jahres-Zeitraum zwischen Mitte 2008 und Mitte 2010 beendet hat, man weniger Depotwert hatte, als man vorher angespart hat. Man hat also tatsächlich über diese 10 Jahre, wenn man da rausgegangen ist, einen Verlust gemacht. Aber das ganz Wichtige ist hier, wenn man an dieser Stelle eben nicht verkauft hat, sondern wenn man gesagt hat, okay, schlechte Phase, Finanzkrise damals, man hat doch noch Zeit, man muss nicht raus, dann sah es 2-3 Jahre später schon wieder sehr entspannt aus. Man hatte nicht nur alle Verluste aufgeholt, sondern man hatte wieder Gewinne gemacht. Und deswegen eine erste Regel, was den Anlagehorizont angeht, dieser sollte nicht fix sein. Natürlich, eine gewisse Mindestzeit sollte man mitbringen. Früher hat man gesagt, also unter 5 Jahren braucht man Aktien gar nicht anzurühren. Ich würde immer so sagen, also das Minimum ist 5 plus 5 Jahre. 5 Jahre sollte man auf jeden Fall mitbringen, aber auf jeden Fall dann die Flexibilität zur Not, wenn gerade mal wieder irgendeine Krise ist, so wie gerade, die dann auch noch stärker auf die Kurse durchschlägt, diesen Anlagehorizont zur Not um 5 Jahre zu verlängern, bis sich die Wogen geglättet haben und die Kurse wieder gestiegen sind.
Und jetzt wollen wir uns zum Schluss dieser Einleitung zumindest mal angucken, was wäre eigentlich bei einem Sparplan rausgekommen, der dann so 20 Jahre gelaufen wäre und der im Jahr 2002 begonnen hat und im Jahr 2021 im Dezember geendet hätte. Und da kann man verschiedene Entwicklungen auch wiederum sehen. Man sieht nämlich für die ersten 10 Jahre, dass da eigentlich sehr, sehr wenig passiert ist. Nun muss man sich in Erinnerung rufen, was in dieser Zeit eigentlich los war. 2002 war eigentlich die Spitze dessen, was mit dem New Economy Crash, auch der Wirtschafts- und Börsenkrise nach den Anschlägen auf das World Trade Center so passiert ist. Und das musste erstmal verkraftet werden. Und dann sind wir im Jahr 2008 in eine richtig schöne, umfangreich gelagerte Finanzkrise reingeschlittert, die auch für starke Kursrückgänge an den Börsen gesorgt. Und ich sage bewusst nicht Verluste, denn Verluste erleidet ja nur der, der es verkauft hat. Und das ist ja das, was Christian anhand der anderen Grafik schon erklärt hat. Wer einen solchen Sparplan dann nach 10 Jahren eben aufgelöst hätte, dem wäre es nicht besonders gut ergangen. Wer dann aber durchgehalten hat und auf die Innovationskraft der Unternehmen gesetzt hat und eben sich nicht Weltuntergangsszenarien hingegeben hat, die sich wahnsinnig wichtig lesen, aber langfristig eben immer dazu führen, dass man viel zu vorsichtig agiert, der wurde in den weiteren 10 Jahren dafür sehr reichlich belohnt und ein Investment, was aus 24.000 Euro besteht, ist auf knapp 80.000 Euro angewachsen. Jetzt gehört zu Fairness, Christian, wir wissen ja schon, dass dieses Börsenjahr ein bisschen anders läuft, auch dazu, dass in diesem Jahr ein bisschen was davon abgegeben wird. Aber auch da ist es ja so, man muss ja auch nach 21 Jahren nicht aufhören mit dem Sparen. Und für viele von euch wird es wahrscheinlich auch darum gehen, das Ganze länger als 20, sondern vielleicht eher 30 Jahre durchzuhalten. Und dann stehen die Chancen eben noch mal besser, dass dann eine weitere ertragsintensive Phase dazukommt und insbesondere der grüne Bereich auch noch ein bisschen deutlich kräftiger angestiegen ist.
Ja, was man halt mitbringen muss, ist die guten Nerven, gerade auch am Anfang, wenn man da in eine schlechte Phase hineinkommt, also auch noch nicht die Chance hatte, richtig mal performancemäßig fett anzusetzen, so dass man sagt, naja gut, ist zwar ein bisschen weniger geworden, aber immer noch deutlich mehr als das, was ich eingezahlt habe, so wie das jetzt in diesem Jahr ist, wenn man 20 Jahre dabei ist. Aber zwischenzeitlich musste man hier, also wenn man 2002 angefangen hat, eben nicht nur in diesem ersten Jahr gute Nerven haben, sondern auch insbesondere in der Finanzkrise, denn da lag man dann, also wenn man das mit 100 Euro im Monat bespart hat, am Tief, also Anfang 2009, mal 30% im Minus. Das heißt also, wenn du damals in dein Depot geguckt hast, in MSCI World bespart hast, hast du festgestellt, ups, das ist gerade 30% weniger wert als das, was ich in den letzten Jahren eingezahlt habe und mir ja auch dann doch irgendwie ja vom Munde abgespart habe, zumindest eben nicht verkonsumiert habe. Also das macht ja was mit einem. Und wenn man das bei 100 Euro nochmal zurückrechnet, sind es 2660 Euro, die dann da als Minus standen. Nur das ist genau die Situation, wo man sich alles wieder in Erinnerung rufen muss, nämlich, dass man hier nicht in irgendwelche windigen Spekulationspapiere investiert, sondern dass der MSCI World nichts anderes ist als ein Fonds, eine Wertpapierkennnummer, eine Börsenorder, hinter der aber über 1000 real existierende Firmen aus aller Herren Länder stehen. Firmen, die auch in Krisen weiter Geschäfte machen und nicht zuletzt Firmen, mit denen wir als Konsumenten tagtäglich zu tun haben. Egal, ob wir jetzt über den Hightech- und E-Commerce-Bereich sprechen, also eine Apple, eine Microsoft, eine Amazon oder eine Alphabet, oder als Konsumenten im Alltag etwa eine Windel oder was zu essen kaufen von Procter & Gamble oder von Nestlé. Ob wir uns vielleicht ein Auto kaufen von Toyota oder vielleicht doch lieber eine Handtasche von Louis Vuitton. All das ist da mit drin. Unternehmerische Sachwerte, die halt manchmal schlechter bepreist werden. Langfristig aber Wachstum, Wohlstand, Innovation und Fortschritt widerspiegeln.
Genau, so waschen beispielsweise bestimmte Waschmittel von Persil eben besser als vor 30 Jahren und so funktionieren vor allen Dingen Computer signifikant besser als vor 15 oder 20 Jahren, wenn ihr euch mal daran zurückerinnert, wie bestimmte Geräte oder auch Monitore noch vor ein oder zwei Jahrzehnten aussahen. Dieses alles sorgt dafür, dass Wirtschaft auch funktioniert und ihr seid selber möglicherweise auch mit einer gewissen Expertise einfach ausgestattet, euch mit Aktien zu beschäftigen, da aber eben auf dem auf dem Trip, wenn ihr sagt, ihr findet dieses Unternehmen, ihr findet die Produkte toll. Aber wenn ihr euch davon fernhalten wollt, dann sind eben ETFs, wie wir sie hier besprechen, eine gute Lösung. Oder alternativ dazu gibt es auch, wie von unserem Werbepartner, den wir euch jetzt vorstellen wollen, auch noch Lösungen, wo nicht nur in Aktien investiert wird. Denn es kann ja sein, dass ihr nach einer Geldanlage auch für turbulente Zeiten sucht.
Tja, krisengeprüft und zinsstark. Der DJE Zins und Dividende steht für dividendenstarke Aktien und nutzt das steigende Zinsniveau mit ausgewählten Anleihen.
Und durch den flexiblen Investmentansatz kann sich der DJE Zins und Dividende schnell an Marktveränderungen anpassen, mit zusätzlicher Flexibilität und Liquiditätsbuffer.
Tja, und weitere Informationen dazu gibt's ausnahmsweise nicht in der Echtgeld TV Lounge. Und alles zu Chancen und Risiken des Investmentfonds gibt's auch nicht von mir, sondern das findet ihr einzig und allein auf www.dje.de.
Und ganz nebenbei, was wir in dieser Sendung hier zeigen, gibt's auch auf der Website von DJE. Denn da gibt's einen coolen Sparplanrechner, mit dem ihr mit realen Fonddaten nachrechnen könnt, wie sich ein Investment von euch entwickelt hätte. Egal, ob nun ein Einmalinvestment oder in einem Sparplan.
So, und jetzt wieder zurück zum Programm. Da ist ja eigentlich klar, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt erwarten würden, nachdem wir die ganze Zeit über den MSCI World gesprochen haben, müsste doch eigentlich ein MSCI World ETF kommen. Och nö, haben wir uns aber gedacht. Denn über den MSCI World, da haben wir schon ganze Sendungen gemacht, wo wir uns mit diesem Index beschäftigen, uns an diesem Index abarbeiten. Und die findet ihr sowohl im Wertpapierarchiv in der Echtgeld TV Lounge als auch einfach im YouTube Suchmechanismus. Wir haben uns stattdessen entschieden, euch mal etwas anderes zu präsentieren, eine andere Alternative, wie man denn den Einstieg in den globalen Aktienmarkt vollziehen kann.
Ja, und ganz wichtig dabei ist auch der Hinweis, wir bekommen dafür von der Gesellschaft, die wir jetzt besprechen, von Vanguard, kein Geld, sondern wir haben uns für diesen Index entschieden, deswegen, weil wir ihn für aus verschiedenen Gründen besser halten. Und warum das so ist, werden wir in den nächsten Minuten, wo wir diesen ETF besprechen, wo wir auch den Index, der dem ETF zugrunde liegt, besprechen, erklären. Zunächst mal fängt es damit an, dass da FTSE All World steht. Und das Entscheidende ist weniger das FTSE, die FTSE gesprochene Indexberechnungsstelle, sondern das All World, Christian. Denn hier geht's um eine Anlage, die dem MSCI World, den Vergleich müssen wir da schon bringen, eben etwas voraus hat, dass nämlich wirklich alle Investmentmärkte mit dieser Lösung von Vanguard abgedeckt sind.
Ja, der gute MSCI World, der bezieht sich nämlich nur auf Industrieländer, also entwickelte Länder, entwickelte Börsen oder zumindest das, was MSCI dafür hält. Also MSCI ist zum Beispiel der Meinung, Südkorea, ein Land, was zumindest was Internetgeschwindigkeit und Zugang angeht, deutlich weiter ist als Deutschland, dieses Land sei immer noch ein Schwellenland, also ein Emerging Market, ist deswegen nicht in diesem MSCI World enthalten. Dafür gibt es dann einen Emerging Markets Index, in dem dann Südkorea und andere drin sind. Hier bei diesem FTSE All World Index ist das völlig egal. Da sind alle Länder drin, die irgendwie global investierbar sind.
Was daraus folgt, ist, dass bei den Regionen zum Beispiel Nordamerika weiterhin, und weiterhin bezieht sich jetzt auf den MSCI World wieder, die stärkst gewichtete Region ist, aber eben schwächer gewichtet als in diesem Index. Und dann haben wir eben noch Europa mit dabei mit 15,2%. Den Pazifikraum, den man leicht als Europäer aus den Augen verliert mit 10,8%. Und die von Christian angesprochenen Schwellenmärkte mit immerhin 10,5%. Und an der Stelle sind wir dann eben auch da angekommen, wo ein Blick in das wesentlich breitere Länderportfolio des Vanguard FTSE All World ETF angesagt ist, denn wir sind ja nicht nur in Nordamerika investiert, sondern das beginnt ja zunächst mal bei den USA, die hier ein Gewicht von 60,4% haben.
Tja, 60,4% USA, da könnte man jetzt sagen, okay, das ist ja etwas weniger als im MSCI World. Da sind es nämlich sogar 70%, aber für den einen oder anderen ist natürlich auch diese 60% erschlagend viel. Mit einem rede ich übrigens hier gerade, wobei ich natürlich immer sage, tja, es gibt eine ganze Reihe von amerikanischen Unternehmen, die eigentlich aber nur der Herkunft nach amerikanisch sind und in Wirklichkeit halt Weltunternehmen sind, die Amerika als Domizil, Amerika als Heimatmarkt haben, aber von dort aus die ganze Welt erobert haben. Natürlich angefangen mit den großen Plattformkonzernen Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, aber natürlich auch eine ganze Reihe von Industrieikonen wie eine PepsiCo, wie eine Coca-Cola, wie McDonald's, wie Procter & Gamble. All diese Unternehmen haben mal in den USA angefangen und sind nun weltweit nicht mehr wegzudenken. Das ist eben ein Vorteil für ein Unternehmen, wenn du einen homogenen Heimatmarkt mit über 300 Millionen Konsumenten hast, der überdies wirtschaftsfreundlich ist, wo man überdies dieselbe Sprache spricht. Und da hast du eine starke Binnenkonjunktur. Wenn du da gute Geschäfte machst, kannst du aus diesem soliden Fundament natürlich in alle Welt rausgehen. Und deswegen sind die USA so stark. Deswegen haben sie auch so einen entwickelten Kapitalmarkt. Und deswegen sind sie auch so stark in diesem Index vertreten. Die Unternehmen werden nämlich nicht irgendwie einfach ausgesucht und dann mit Werten ausgewürfelt oder nach Gutdünken von irgendwelchen Fondsmanagern dort hineingepackt, sondern es entscheidet einfach der Börsenwert darüber, wer wie stark dort repräsentiert ist. Je höher der Börsenwert ist, umso mehr ist ein Unternehmen repräsentiert in diesem Index. Folglich ist klar, das größte Unternehmen ist Apple, sowohl vom Börsenwert als auch in diesem Index.
Ja, und dahinter kommen dann eben auch angesprochene bekannte Plattformunternehmen, eine Microsoft ist mit dabei mit 3,3%, eine Alphabet, der Suchmaschinenbetreiber und nebenbei im Übrigen auch in San Francisco jetzt das Unternehmen, dessen fahrerlose Fahrzeuge dort offenbar das gesamte Stadtgebiet jetzt befahren dürfen. Eine Amazon ist mit 1,9% dabei Und machen wir die Top 5 Holdings noch durch. Und damit sieht man dann auch die Dominanz der US-amerikanischen Unternehmen in diesem Index sehr, sehr gut wiedergegeben. 1,3% liegen bei Tesla. Überhaupt die 10 größten Aktien vereinen zusammengenommen 16%. Und von diesen 10 Unternehmen ist mit Taiwan Semiconductor eben nur, in Anführungsstrichen, eins dabei, was nicht zumindest seinen Firmensitz in den USA hat. Also von daher schon auch beeindruckend dann zu sehen, welche Dominanz diese Volkswirtschaft im Gesamtportfolio dann auch bei den einzelnen Unternehmen hat. Und vielleicht auch ganz beruhigend, dass man die meisten Namen, die dort stehen, eben auch als Konsument schon mal erlebt hat, schon mal kennengelernt hat. Und von daher eben auch dieses zusätzliche Sicherheitsgefühl hat, dass es dabei eben auch wirklich die bekannten und großen Unternehmen sind, über die wir gerne reden. Die Top 100 Unternehmen nehmen dann immerhin 42% dieses gesamten Indexvermögens, des gesamten Fondsvermögens ein. Und wenn wir uns die 500 am stärksten gewichteten Aktien angucken, dann sind wir bei 72% gelandet. Aber es gibt auch auf der anderen Seite, Christian, noch so die eine oder andere lustige Anekdote. Zum Beispiel hast du mir, glaube ich, es waren 1000 Unternehmen, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, oder?
Ja, also grundsätzlich müssen wir ja mal sagen, also hier sind 3762 Aktien drin. Ne? Das ist für mich nach wie vor, also auch nach Jahrzehnten in der Finanzbranche, wirklich eine geniale Innovation, dass sowas möglich ist, mit einer einzigen Order einen Wertpapierkorb zu kaufen, hinter dem sich 3762 Unternehmen verbergen. Und das Ganze auch noch nahezu ohne Spanne zwischen An- und Verkaufskurs, die sogenannte Geldbriefspanne 0,05%. Also das ist die Schwankung in diesen Märkten innerhalb von 20 Sekunden. Und das Ganze auch noch zu Kosten von eben nur 0,22% PA. Nicht wie 1,5%, 2% bei einem aktiv gemanagten Fonds. Ja, also das ist für mich nach wie vor ein Wunder, wie sowas möglich ist. Das ist eine der größten Errungenschaften der Finanzindustrie der letzten Jahrzehnte, die auch durchaus mit Demokratisierung von Geldanlage zu tun hat. Aber wenn man nochmal zu dieser Zahl von 3.762 Unternehmen kommt, das sollte man jetzt auch nicht übergewichten. Ja, es sind sehr, sehr viele, aber da haben wir eben die Anteile nach Börsenwert und die kleinsten 1.000 von diesen 3.762 Unternehmen haben insgesamt nur ein Gewicht von nicht einmal 1%. Also insofern kann man sagen, es sind sehr, sehr viele Unternehmen drin, mehr als man selber in ein eigenes Depot kaufen könnte. Also ich habe weit mehr als 100 Unternehmen im Portfolio. Aber wenn ich also hier einfach mal gucke, die Top 159 Unternehmen in diesem Index, die haben auch erst 50%. Aber ob jetzt nun 3.700 oder 1.300 drin wären, das ist dann auch egal. Wichtig ist, man hängt nicht an einzelnen Unternehmen und man hängt auch nicht an einzelnen Sektoren, auch wenn es, was die Wirtschaftszweige angeht, eben einen gewissen Schwerpunkt und einen gewissen Fokus gibt.
Was wir uns, und das ist wieder an die Neulinge gerichtet, auch sehr, sehr regelmäßig angucken, ist die Gesamtentwicklung. In den Unterlagen, die die Podcast-Zuhörer, Zuhörerinnen gerne in der Echtgeld-TV-Lounge runterladen können, ist dann zu sehen, dass das im Jahr 2008 beginnt. Das ist für uns das ideale Beginndatum. Und zwar deswegen, weil es da nämlich erstmal nach unten geht, weil in jeder Grafik, die im Jahr 2008 beginnt, also in fast jeder, zunächst mal auch deutlich gemacht wird, dass Börse eben nicht automatisch bedeutet, juhu, holla die Waldfee, hier sind Gewinne, sondern wer im Januar 2008 investiert hat, der musste eben erstmal mit dem in diesem Zeitraum dann auch maximalen Rückgang von 48% klarkommen, der sich bis März 2009 aufgebaut hatte. In der Gesamtbilanz sieht das Ganze mittlerweile sehr erfreulich aus. Knapp 192% Performance wurden bis Ende Oktober hier realisiert. Durchschnittliche Rendite, also das, was dann pro Jahr dabei rauskommt, sind 7,5%. Volatilität, der Begriff zumindest kurz erklärt, gibt an, mit welcher Intensität auch ein solches Vermögen dann in einer Rückrechnung geschwankt ist. Aber wesentlich interessanter als diese Zahlen ist zumindest eine Information nochmal, wo wir wieder einmal auf den MSCI World zurückkommen. Denn wenn ihr die Grafik vor euch habt, dann seht ihr es, dass die gelbe Linie des MSCI World ja oberhalb der blauen Linie vom FTSE entlangläuft. Und das signalisiert schon mal, dass bezogen auf den Zeitraum ab 2008 jetzt wieder einmal der MSCI World die Nase hier vorne hat. Und das sind eben unter anderem, oder das liegt unter anderem eben daran, dass wir als Euro-Investoren im Moment lustigerweise von dem starken Dollar profitieren. Der MSCI hat eine stärkere Dollargewichtung und er hat eben auch stärker in den Märkten, die insbesondere in den letzten 5 Jahren, und da tut sich ja auch diese Differenz auf, stärker gelaufen sind, eine etwas höhere Gewichtung. Summa summarum ist es hier also so, dass wir euch für euer einzelnes Sparplaninvestment entweder den Vanguard FTSE All World an die Hand geben und ans Herz legen wollen, damit aber trotzdem, bezogen auf den Zeitraum, den wir hier vergleichen, die schlechtere Wertentwicklung haben.
Ja, ich meine, ein Argument hast du genannt, ja, die Dollargewichtung beim MSCI World ist eben höher. Ein anderes Argument ist natürlich, wir haben im MSCI World keine Schwellenländer drin, hier haben wir 10% Schwellenländer drin und diese Schwellenländer sind eben in den letzten Jahren schlechter gelaufen. Trotzdem ist man mit dem Vanguard dann immer noch besser gefahren als mit der Kombination, die ja viele auch motiviert durch Bücher verfolgen, nämlich 70% im MSCI World und 30% in den Schwellenländern, weil der Anteil eben hier etwas geringer ist. Außerdem hat man eben hier nur ein einziges Produkt, das, wie gesagt, die ganze Welt abbildet. Ohne großartige Klumpen abseits der USA. Aber genau dieser Klumpen, genau dieser US-Klumpen, den ich persönlich ganz angenehm finde, mit dem ich in dieser Dimension gerade für so ein Basisprodukt gut leben kann. Dieser Klumpen ist etwas, was dem Kollegen Kramer ziemlich im Magen liegt. Und deswegen hat er euch was mitgebracht, nämlich einen zweiten alternativen ETF, der ein bisschen anders konstruiert ist. Denn da geht es nicht darum, dass die größten Unternehmen auch das höchste Gewicht haben und folglich der größte Kapitalmarkt, die USA, alles andere mehr oder weniger erschlägt, egal wie man das findet, sondern da ist so ein bisschen, tja, man könnte fast sagen, Sozialismus im Spiel. Die große Gleichmacherei, da ist nämlich das Wort Equal im Namen. Tobias, FunEgg Sustainable World Equal Weight ETF. Klär uns auf.
Ja, für einen relativ langen Namen muss man zunächst mal sagen, dass hier zumindest recht adäquat wiedergibt, was in diesem ETF stattfindet. Also Sustainable steht ja für das ganze Thema Nachhaltigkeit und hier ist hervorzuheben, dass die Unternehmen Grundsätze des UN Global Compacts für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten müssen. Aber das...
Was ist denn das?
Das sind Maßgaben, die von der UN verabschiedet wurden, die dann unter anderem verhindern, dass dieser ETF nicht in Alkohol, nicht in Alkoholunternehmen, alkoholproduzierende Unternehmen, nicht in Tierversuche durchführende Unternehmen, nicht in Militärunternehmen, in Waffenproduzierende, in Glücksspielanbietende, in Pornografieproduzierende, in Tabakverkaufende oder in Kernkraftunternehmen investieren. Wobei,
also habe ich das richtig verstanden? Alles das, was dieses Jahr an der Börse so richtig gut läuft, so Rüstung, Tabak, Energie, Kernkraft, Alkohol, das ist alles hier raus. Warum?
weil hier eben gesagt wird, das sind diese Kriterien, im Rahmen dessen wird dann eben auf ein Investment verzichtet. Und so geht's dann eben so los, dass in die 250 liquidesten Unternehmen der Welt investiert wird mit der höchsten Marktkapitalisierung. Christian hat schon angesprochen, es erfolgt eine Gleichgewichtung, also da wird quasi eine Liste hergestellt und danach wird das jeweils gleiche Geld in dieses Unternehmen gesteckt. Und dabei fliegen dann eben diese Unternehmen heraus. Wobei, da muss man ja auch ein bisschen ketzerisch im Moment gerade sagen, bei der Kernkraft scheint sich ja durchaus das eine oder andere Umdenken gerade abzuspielen. Also da ist dann die Frage, wie permanent hier beispielsweise nicht in solche Unternehmen investiert werden kann. Aber für Investorinnen wird es zunehmend wichtig, dass Kriterien der Nachhaltigkeit da eingehalten werden und sowohl die Fondsgesellschaft selber, also VanEck, bietet einiges an Informationen dazu an, was sich mit diesen Nachhaltigkeitskriterien, was es damit so alles auf sich hat, und auch das UN Global Compact Netzwerk Deutschland stellt einiges bereit. Ich sage da ganz ehrlich, ich gucke mir diese Sachen nicht in der Tiefe an. Aber was für mich vor allen Dingen ein wichtiger Faktor ist, ist eben in der Tat dieses Thema A, der Gleichgewichtung, B, dass ich weiß, dass es trotzdem die größten Unternehmen der Welt sind, und C eben auch, dass hier gesagt wird, dass man bestimmte Regionen von ihrer Gewichtung dann eben auch limitiert. Und diese Limitierung liegt bei 40%, sodass Nordamerika, Europa und Asien eben maximal darauf kommen. Und mit den USA wird dann eben schon deutlich bei 38,5%. Da ist man eben an der Stelle am oberen Anschlag. Und dann muss eben ausgewichen werden auf andere Unternehmen. Bei den Top-Einzelwerten, die wir im Fondsporträt ja auch immer mit drin haben, tauchen dann eben auch Unternehmen auf, die man sicherlich nicht normalerweise so auf der ersten Blickrichtung hat. Also Daiich, Sankyo und Signa sind jetzt zwei Unternehmen, wo ich eher raus bin. Bei Eli Lilly, bei BYD, bei Vertex, das sind meiner Meinung nach sogar Unternehmen, die wir allesamt schon in Echtgeld-TV-Sendungen hier besprochen haben und die eben auch Grundbedürfnisse abdecken, also speziell Vertex und Eli Lilly. Bei BYD geht es dann eben einfach um die chinesische Alternative elektronischen Fahrens und im Übrigen auch elektronischer Busse. Und ja, also bei mir ist es einfach so, ich habe diesen Fonds irgendwann auch im Rahmen von Echtgeld-Recherchen kennengelernt. Ich finde das Konzept gut. Ich finde auch hervorhebenswert, dass die Gesamtkostenquote mit 0,2% pro Jahr sogar noch einen Schnaps unter dem sehr günstigen Vanguard ETF liegt, das bei einem Fondsvolumen von 462 Millionen Euro hinzubekommen, ist auch aller Ehren wert. Und es ist für mich eben einfach auch ein übersichtlicheres Fondsvermögen, wo ich sage, da fühle ich mich und da fühle ich auch jedem, der mit einem Sparplan loslegt, auch in seiner regionalen Aufstellung sehr, sehr gut positioniert, weil er eben nicht diesen US-Klumpen, und damit hat's ja angefangen, von 60 oder von 67% hat und damit eben auch nicht stärker negativ betroffen wird, was ja dann der Fall ist, wenn zum Beispiel der Euro an Wert zulegt, denn so paradox es dann eben ist, das wäre für den in den USA Investierenden eher schlecht, weil dann der Wert der Dollaranlage für den Euroanleger, für den Europäer fällt.
Ja, und was diese Schwergewichte angeht, da muss man natürlich immer sagen, hey, das ist relativ, ja, wenn die Gleichgewichtung wiederhergestellt wird bei 250 Unternehmen, hat jedes Unternehmen 0,4%. Einmal im März macht man diese Aktion. Ja, und wenn jetzt halt ein Unternehmen 0,6% hat, heißt es halt einfach, es ist 50% besser gelaufen als der Durchschnitt, aber trotzdem, also die Top-10-Werte haben 6% dann entsprechend. Und das Ganze ist natürlich relativ zufallsgetrieben von Tag zu Tag. Was viel wichtiger ist, ist das, was alles nicht drin ist. Ja, weil wir reden ja hier über einen weltweiten ETF. Und man wird ja sagen, na ja, also so eine gewisse repräsentative Abbildung müsste ja schon sein. Aber da ist eben dieser Nachhaltigkeitsfilter davor. Ne? Also Amazon rutscht durch, Alphabet ist nicht dabei, Johnson & Johnson, Healthcare-Firma ist nicht dabei, ExxonMobil Öl ist nicht dabei, Berkshire Hathaway, Warren Buffett ist nicht nachhaltig genug. Naja, der hat ein extrem starkes Engagement in fossilen Brennstoffen. Taiwan Semiconductor, der größte Halbleiterhersteller der Welt, ist auch nicht dabei. Meta, nur gut, dass die nicht dabei sind, da finde ich ja eigentlich ganz sympathisch dabei. JP Morgan, eine der größten Banken der Welt, nicht dabei. Visa nicht dabei. Ja, also man muss ganz klar nochmal sagen, der Vanguard All World ist für diejenigen, die sagen, wir möchten möglichst breit die ganze Welt in einem Fonds haben und es soll alles dabei sein, alle Länder, alle Branchen, alle Unternehmen, das, was eben seriös investierbar ist und nach Kapitalisierung geordnet, sprich die Großen sollen auch am meisten Gewicht haben. Die Alternative hier, die Gleichgewichtung, das Sozialistische sozusagen, das ist eine sehr fokussierte Strategie, für die man einen speziellen Horizont mitbringen muss, eine spezielle Einstellung zum Investieren. Nachhaltigkeit muss wichtig sein. Man sollte etwas kritischer sein gegenüber der Dominanz der USA. Und das heißt natürlich umgekehrt auch, dass man mit dem, was entsprechend höher gewichtet ist, dann auch einverstanden sein sollte. 20% weniger USA ist das eine, 9% mehr Japan ist das andere und natürlich auch entsprechend mehr Europa dann. Emerging Markets gibt's auch hier nicht dabei.
Was hier noch hervorzuheben ist, ist, dass dieser Fonds erst seit Mai 2013 am Markt ist und wir deswegen auch den Vergleich erst hier so ziehen können, weil es eine Rückrechnung dort nicht gibt. Und deswegen sehen einzelne Werte vielleicht mal ein bisschen besser aus. Zum Beispiel die Rendite mit 9,3% oder der maximale Rückgang mit 33,7% eben deutlich geringer als der Vanguard. Aber da muss man eben ganz fairerweise auch dazu sagen, das liegt auch daran, dass der Van Eck hier das Glück hatte, in dieser Phase ab Anfang 2008 eben nicht am Markt zu sein. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit hätte er auch nicht besser abgeschnitten. Über den Zeitverlauf, den wir natürlich uns auch hier angucken müssen, der letzten über 9 Jahre, ist es auch hier so, dass der MSCI World, abgebildet hier über einen ETF, besser abschneidet als der Sustainable World Equal Weight ETF. Aber das sind genau die Gründe, die wir im Grunde genommen auch da schon hatten. Die hohe Gewichtung der US-Werte und damit auch die Währungsgewinne, die insbesondere in den letzten 12 Monaten entstanden sind, aber auch die sehr, sehr gute Performance von den Tech-Werten macht sich hier besonders positiv bemerkbar und führt dann eben zu einer Outperformance. Aber es geht ja eben nicht nur darum, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern man richtet ja seinen Blick auch darum, was passiert in den nächsten 5, 10, 15 oder 20 Jahren. Und ich fühle mich eben mit diesem regional aufgestellten Investmentansatz deutlich wohler als mit diesem Amerika-hochgewichtenden Ansatz. Ich habe aber noch einen Anknüpfungspunkt, Christian, da müssen wir noch mal zu Vanguard zurück, denn du hast jetzt mehrfach von einem sozialistischen Ansatz gesprochen und da ist man ja bei Vanguard, das muss man ja auch in der Kapitalismus-Heimat USA mal auch ganz deutlich sagen, bei Vanguard ist ja was ganz, ganz Erstaunliches mal passiert, wie der Gründer dieses Unternehmen aufgesetzt hat, wem dieses Unternehmen auch gehört, denn es ist im Gegensatz zu vielen anderen Fondsgesellschaften nicht börsennotiert, sondern es ist bedeutend anders konstruiert und im Übrigen auch von seiner Ausgestaltung von Konditionen dem Anlegerwohl in allererster Linie verpflichtet.
Ja, es ist eben deswegen nicht sozialistisch, sondern es ist so Eigentum verpflichtet. Vanguard gehört seinen Investoren, nämlich den Anlegern in den US-amerikanischen Fonds. Also leider steckt in den deutschen Vanguard-Fonds nicht auch noch ein Anteil an der Fondsgesellschaft drin. Das ist aus steuerlichen und regulatorischen Gründen schwierig. Aber es ist letztendlich so eine Art Genossenschaftsmodell. Man gehört sich selbst, muss also nicht dem Diktat des Kapitalismus in Anführungszeichen folgen, muss nicht möglichst viel Gebühren aus Kunden herausquetschen. Wobei, auch das wollen wir nicht vergessen, eine BlackRock als Marktführer mag stark kapitalistisch auf den Impetus der Börse hören, ist aber trotzdem gemeinsam mit Vanguard auch Preisführer und dafür verantwortlich, dass diese günstigen Produkte weltweit marktbreit verfügbar sind und Investoren günstigen Zugang zu Märkten und zu Investments geben. Aber ich muss zugeben, also diese Genossenschaftsstruktur bei Vanguard, die ist mit ein Grund, warum mir dieser Fonds sehr, sehr gut gefällt. Darüber hinaus, ich mag die Breite, ich mag die USA aufgrund ihrer Stärke. Und gerade in diesem Jahr sehen wir, ohne die USA würden wir hier ziemlich dumm aus der Wäsche schauen. Aber es geht ja hier nicht um Tobias oder mich, sondern es geht um euch. Und irgendwann kommt beim Investieren eben die Situation, nachdem man sich informiert hat, was ganz wichtig ist, nachdem man seine Hausaufgaben gemacht hat, nachdem man seine Fragen beantwortet hat, wo wir hoffentlich ein bisschen zu beitragen konnten, muss man eine Entscheidung treffen. Man muss springen. Man muss wirklich dann mal etwas machen. Und deswegen jetzt an euch die Frage, was ist denn das Fondskonzept, das euch besser gefallen hat? Wo ist eure Präferenz? Entweder ganz breit mit dem Vanguard FTSE All World inklusive Emerging Markets ohne irgendwelche Filter, alles was seriös geht, oder eben fokussiert auf Nachhaltigkeit mit Gleichgewichtung ohne USA-Klumpen von FANEC. Das sind unsere beiden Basisalternativen. Wir freuen uns auf eure Entscheidung, gerne unterhalb des Videos. Aber heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage, denn es gibt noch einen Teil 2 dieser Sendung. Wir haben es ja schon anklingen lassen. Ein bisschen was fehlt vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und eine Entscheidung muss ja nicht sein, ja oder nein, sondern kann ja auch sowohl als auch und vielleicht noch ein bisschen was dazu sein. Deswegen freut euch auf Teil 2, wo wir euch zeigen, mit welchen ETFs man diese beiden Basisprodukte noch ein bisschen nachwürzen kann. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, entscheidet weise und tschüss.